Die Gegensprechanlage.
'98 bin ich gerade vom Auslandsjahr zurückgekommen, das war in Amerika, habe ich dann zusammen mit zwei anderen ein Magazin gegründet, das hat geheißen Female Sequences und war praktisch wie ein Zin, also selbst publiziertes freies Magazin, wo es eben hauptsächlich um die Frauenkunstszene, Literatur, Musik, Jugendkultur und so gegangen ist. Und gleichzeitig war eben auf der Akademie, die Ute Metter-Bauer hat eben damals von Scenes, von Künstlerinnen gesprochen und die hat mich dann ein bisschen in das Kunst- und Scene-Szene eingeführt und ich habe dann eben die Diplomarbeit schon über das geschrieben, also wie inwieweit Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum Scenes benutzen, um praktisch alternatives Forum oder alternative Ausstellungsort zu schaffen.
Willkommen bei der Gegensprechanlage. Angesichts fortschreitender Kommerzialisierung und Privatisierung der Massenmedien werden alternative und allgemein zugängliche Kanäle der öffentlichen Kommunikation immer wichtiger. Radio Orange ist ein solches Medium. Eine Radiostation hat allerdings nicht unbeträchtliche Fixkosten und die können früher oder später sehr wohl zu einem existenziellen Problem werden. Ein Beispiel für ein Medium, das tatsächlich ohne finanzielle Abhängigkeiten auskommt, wollen wir heute vorstellen. Die Rede ist vom Scene und Elke Zobel hat über diese Flugblättersammlungen eine Dissertation geschrieben und betreibt nun eine Internet-Scene-Plattform.
Die Grundessenz von Scene ist eigentlich das Do-it-yourself. Also das, was du machen willst, das kannst du machen. Keiner redet rein, da ist keine Jury oder irgendwer, der sagt, wie es das machen sollst oder was und so. Das ist sehr individuell, je nachdem, wie halt jeder oder jede das machen will. Viele machen es mit einer Schreibmaschine, mit einem mechanischen oder halt am Computer schon. Und da gibt es die unterschiedlichsten Layouts von eben Schreibmaschinen oder handgeschrieben bis zu Internet mit Computer, richtig professionelles Layout. Das Hauptdesign ist halt hauptsächlich die Collage. Schreibmaschinen und dann kombiniert mit Bildmaterial aus Zeitungen und dann wird halt irgendein subversiver Inhalt zusammengestückelt aus Text und Bild. Das sieht man eigentlich am öftesten, dieser Schreibmaschinen-Look mit Collagen. Und, aber wie gesagt, es gibt einen professionellen Layout oder halt online diese Web-Scenes, E-Scenes, die genannt werden. Meistens ist der halbe A4-Seiten, die wird zusammengelegt, kopiert und dann eben verschickt oder irgendwo aufgelegt oder so. Und irgendwie findet ihre Wege. Meine, es gibt ja die Argumente zwischen Print und Online. Ich glaube, dass die Print-Scenes nie so richtig verschwinden werden, weil man liegt halt dann im Bett und liest das Ding oder im Bus. Oder
im Prinzip wie Bücher, die auch nicht verschwinden.
Genau. Und die Online-Sachen sind halt hauptsächlich eher so eine Netzwerkfunktion mit Links und so. Wie meine Webseiten funktionieren auch hauptsächlich als Ressource und Informationsnetzwerk in der Art.
Das Scene als nicht kommerzielles, selbstproduziertes Medium ist aber freilich schon wesentlich älter als sein Begriff.
Kann man es zurückverfolgen bis zur Erfindung der Druckerpresse, wo dann richtig Leute anfangen haben können, das zu schreiben, was ihnen am Herzen liegt oder die Gedanken, die sie haben und die dann auch verteilen können. Flugblätter, Postkarten, die zirkuliert sind, diese Mail-Art am Anfang, Posters, aber sicher vor allem Flugblätter. Die Flugblätter der Weißen Rose zum Beispiel könnte man auch in dem Kontext nennen. Der Begriff Scene kommt eigentlich vom Fan Magazine aus den 30er Jahren, wie die Science-Fiction-Autoren oder Zeichner und Zeichnerinnen ihre eigenen Hefte zusammengestellt haben und dann die Adressen in diese Hefte reingeschrieben. Und dadurch haben sie dann diese ausgetauscht und einander zugeschickt und so. Dadurch, dass es damals auch noch keine so offizielle Science-Fiction-Szene gegeben hat, wie heute, wo es richtige Bücher gibt, haben sie diese untereinander praktisch diese Geschichten ausgetauscht. Und dadurch ist dieses Netzwerk entstanden.
Das war praktisch ein Ersatz für einen Verlag.
Oder genau, so irgendwie. Und gleichzeitig waren natürlich auch die ganzen verschiedenen Kunstrichtungen, Dadaismus, Surrealismus und so, die haben ja auch ihre eigene praktisch selbst publizierten Magazine, Journale, Tagebücher und so. Sind ja artikuliert, es war ja keine offiziellen Magazine oder Zeitschriften. Dann ist dieser Begriff Fan Magazine verkürzt worden auf Fanzine, vor allem mit dem Punk in den 70er Jahren. Und später dann ist dann das Fan eben so weggefallen und ist ein Scene. Mhm. Und im Grunde ist ein Scene ein selbst publiziertes Heft, das unter Freunden ausgetauscht wird oder für ein paar Euro oder Dollar einfach zu Kopierkosten in einer Buchhandlung oder in einem Musikladen oder bei Konzerten eben getauscht oder gekauft werden kann. Und es kann praktisch jedes erdenkliche Thema behandelt werden. Also jeder und jede bestimmt einfach, was in dem Ding drinstehen soll. Und das kann entweder eben in Printform oder online passieren. Es gibt auch in Osteuropa oder in Südamerika, zumindest gegenwärtig in den letzten 50 Jahren, sicher auch Scenes, die sind vielleicht anders bezeichnet worden, wie zum Beispiel in Osteuropa das Samizdat oder auch in Südamerika oder im Iran hat es auch verstärkt gegeben. Also in Opposition zu Macht.
Got ambition, got the cash, got a line of credit that'll last for more. I better go slow. If I don't stop tonight, you know I'll lose my head. 'Cause I can never take back all those words that I've gone and said.
Sein, also von sehr links bis extrem rechts. Mhm. Also es gibt jede Richtung, jede Sparte, es gibt die Fußball-Scenes, es gibt die Rechtsradikalen, es gibt sie alternative Parenting, alles. Je nachdem, was für Szene man sich halt zuordnet, sucht man sich seine eigenen Leute. Man kann das auch nicht beschönigen und sagen, es ist alles eher progressiv, sondern es gibt echt die sehr Rechtsradikalen ebenso.
Die politische Bandbreite ist groß. Doch nicht zufällig entstehen Scenes, vor allem dort, wo es aus verschiedenen Gründen Lücken in der öffentlichen Kommunikation gibt.
Also bei mir geht es um sogenannte Girl Scenes. Es sind Scenes, die von und für Frauen, speziell junge Frauen, oder queer und transgender Menschen, hauptsächlich mit feministischer Einstellung produziert werden. Und das Girl wird mit 3R geschrieben. Reklamation von Girl mit IR. Und ich habe eben da so Webseiten aufgebaut, wo ich internationale Girl-Scenes sammle, verlinke und praktisch so eine Art Archiv schaffe, ein Netzwerk. Es gibt da Message-Boards und Mailinglisten und so weiter. Da war vorher kein zentrales Ressourcezentrum für diese speziellen Frauen-Scenes. Das Ziel von der Webseiten war praktisch, dass man da mal ein Portal schafft und dass die überhaupt archiviert werden oder archiviert gesammelt werden. Weil vorher hat man halt individuellen Webseiten gehabt, aber es war nicht irgendwas, wo man nachschauen kann, was ist da los auf dem Bereich. Und das war praktisch das Ziel.
Formen von Widerstand und Rebellion, die sich innerhalb der Populärkultur bewegen, stehen auf dünnem Eis. Auch der Markt sucht Neues. Doch dann geht das Subversive fließend in das Stabilisierende, Reaktionäre über. Die feministische Riot Girl Bewegung kennt diese Erfahrung und hat daher die Scenes für sich entdeckt. Elke Zobel.
Die Riot Girl Bewegung, die hat in den 90er Jahren in Amerika das Ganze losgegangen. Also die junge Frauen eigene Bands gegründet und haben Fanzines und haben sich eben gegen die männliche Punk-Szene rebelliert. Also. Und da sind dann auch Konventionen gewesen und so weiter. Das hat sich dann in Amerika ziemlich verbreitet. Und die Fanzines waren da eigentlich sehr zentral in dieser Szene. Und die haben sie eben Riot Girls genannt. Und dann Mitte der 90er Jahre hat dann die Mainstream-Presse das Phänomen entdeckt und hat das dann so als Women in Rock. Und sie hat das tituliert und dann sind die in den Untergrund gegangen. Und haben komplett den Kontakt zur Mainstream-Presse abgebrochen. Und da waren da eben dann die Fanzines extrem wichtig, weil die irgendwie das Netzwerk so aufrechterhalten haben. Es ist immer noch weitergelaufen, obwohl offiziell eigentlich war nicht mehr so viel los. Aber es ist trotzdem weitergelaufen. Und dann hat sich das sehr schön langsam nach Europa, also in England war es eh ungefähr gleichzeitig, aber es hat sich dann immer mehr verbreitet. Und dann so um 2000 herum sind dann die Ladyfeste losgegangen und da war dann der nächste Schwung. Und viele Riot Girls von damals nennen sie halt jetzt Lady. Mit dem Begriff der Ladyfeste ist halt das verbunden. Also ungefähr die gleiche Philosophie. Also die Ladyfeste sind feministisch orientierte Festivals, wo eben dann Workshops passieren, Konzerte, Veranstaltungen und so. Vom Radl reparieren bis zu Drag King Performances. Oder immer Scene-Workshops und so. In Wien war letztes Jahr eins und jetzt, glaube ich, im Herbst, im Oktober ist das zweite. Und das hat immer in Amerika angefangen. 2001 war das erste in Olympia. Die Riot Girl-Szene ist auch sehr stark in Olympia basiert gewesen. Und das hat sich dann ziemlich schnell international verbreitet, diese Ladyfeste. Ich war bei einigen und die Atmosphäre ist toll, was da passiert. Ja, es hat sich so schnell verbreitet. Und es ist alles selbst organisiert praktisch, wie Fancy, nur auf praktisch Konvention, Festival-Basis.
Also ein anderes Format sozusagen.
Genau. Und insofern hat sich der Riot Girl-Begriff über Girl in Lady, also es ist eine große Diskussion über die Namensgebung. Und inwieweit jetzt Lady praktisch Reklamation vom offiziellen Lady ist und Girl mit 3 R von Mädchen sozusagen. Muss ich über den Begriff Mädchen und Lady und so diskutieren, wie weit man das neu besetzen.
Der gezahlt wird für das Entziehen aus der kommerziellen Verwertung und Vereinnahmung, kann eine unerwünschte Exklusivität sein. Wie erreichen die Scenes ihre Öffentlichkeit?
Ich glaube, es kommt ziemlich auf die gewisse Szene jetzt drauf an. Es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich von links nach rechts. Und es stimmt, dass man ungefähr wissen muss, wo man jetzt zum Beispiel ein Scene bekommt. Auf der anderen Seite stolpert man zufällig, also wie beim Konzert oder was, man kennt vielleicht den Begriff Sinn nicht, aber man weiß, das ist ein Heftel, das irgendwer produziert hat. Also es gibt schon Sachen, wo man zufällig in das Ganze eingeführt werden kann. Bei den meisten, glaube ich, läuft es so, dass die irgendwen kennen, der irgend sowas produziert in der Schule und dann kriegst du das Heftel in die Hand und dann fängst du an. Meistens läuft es so. Und insofern muss man irgendwen kennen, der das auch macht. Aber durchs Internet ist, glaube ich, auch so, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel für Feminismus interessiert und man tippt Girl in Google, dann kommt wahrscheinlich irgendein Sinn daher. Die Wege haben sich jetzt schon auch ziemlich geöffnet durchs Internet, wie man über das drüber stolpert. Ich meine, das Exklusive, ich glaube, es öffnet sich schon immer mehr. Es ist vielleicht ein Unterschied Europa und Amerika. Aber ich glaube, es kommt echt darauf an, ob das jetzt zum Beispiel die Girl-Scene-Szene ist oder die Fußball-Szene. Und man muss sich für das interessieren, sonst sucht man sie nicht. Ja, das Interessante ist eben, dass in den Scenes genau die Themen, die im Mainstream nicht oder verzerrt behandelt werden, praktisch beschrieben werden oder aufgearbeitet. Und jetzt im Speziellen in Bezug auf Frauen oder Mädchen und junge Frauen, sind das halt Themen, die sonst überhaupt nicht zur Sprache kommen. Oder das Bild der Frau wird sonst sehr verzerrt dargestellt.
Was ist nun das Interessante an den Girl Scenes für Elke Zobel?
Was mich interessiert, ist das alltägliche Leben von jungen Frauen, sei es in Brasilien oder in Irland, und wie die ihre Leben gestalten, damit es für sie interessant sind oder was sie sich denken und wie sie leben und und wieso jetzt zum Beispiel sie Sinn rausgeben aus was für einem Anlass. Weil rein das Faktum, dass sie da hinsitzen und ihre Gedanken und Meinungen niederschreiben und den Grund dafür, das finde ich echt interessant. Ich finde es sehr außergewöhnlich oder interessant eben, wieso sie wer motiviert fühlt, so ein Ding zu schreiben und dann noch zu verteilen. Also nicht wie ein Tagebuch, das im Schreibtisch einsperren und niemanden zwang, sondern echt der Wunsch, dass man denen das jetzt mit wem teilt und schauen, wie die reagieren. In dem Sinn-Netzwerk ist dann so, wer Briefe austauscht und so sieht, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung, wenn ich über diesen Sinn schreibe und eine andere Frau, so sie wo in Amerika liest ist, dann entsteht da schon ein Briefwechsel oder in dem Sinn entsteht schon ein Austausch. Und das finde ich schon erstens wichtig und zweitens auch interessant. Nicht nur persönlich, sondern auch also wissenschaftlich gesehen, dass da die Themen behandelt werden, die sonst nirgends dokumentiert sind. Also das ist komplett unter den Tisch. Also das tägliche, alltägliche Leben wird ja nicht in der Geschichtsschreibung. Oder eben beides. Ich meine, es ist ja nicht nur die offizielle Schiene, sondern auch, wie man dann eben emotional damit umgeht. Und vor allem der Erfahrungsaustausch. Es gibt ja zum Beispiel ein Scene, das heißt Women Against Violence, Stories of Self-Defense. Und das ist ein Scene, das ist eine Anthologie von Geschichten von Frauen, die sich erfolgreich gegen Gewalt gewehrt haben. Also gegen Übergriffe und so weiter. Und sind Beiträge aus aller Welt, hauptsächlich amerikanisch, weil es amerikanisches Sinn ist. Aber das, da gibt es jetzt schon, glaube ich, schon die dritte Auflage inzwischen, weil die so einen Wirbel losgelöst hat. Also die Tipps, wie man sie praktisch wehren kann, sozusagen. Und es muss nicht nur, also dass man zum Gericht geht, sondern es geht ja auch darum, wie man sich untereinander und unter Frauen austauscht und Informationen teilt und so. Also eher das Inoffizielle.
Yeah.
Der Sicherheitsdiskurs hat sich längst über alle Bereiche des Lebens gelegt. Grenzen physischer Natur sind nur mehr ein Teilaspekt der Kontrolle. Terrorismus wird zum Argument für das Abhören privater Gespräche und der Zensur öffentlicher Kommunikation. Während bei uns der große Lauschangriff sein zweifelhaftes Debüt im sogenannten Kampf gegen die Drogenkriminalität gefeiert hat, heißt die Wunderwaffe in den USA Patriot Act, mit dem es den Behörden erleichtert werden soll, gegen jede und jeden verdeckt zu ermitteln. Dass es dabei längst nicht mehr nur um Terrorismus geht, war absehbar. Insbesondere freie und alternative Medien bekommen Misstrauen und Repression immer stärker zu spüren. Elke Zobel lebt nun seit mehreren Jahren in den USA.
Seit der Bush in der Regierung ist, ist es teilweise schwieriger geworden und teilweise ist die Opposition auch größer geworden. Immer. Amerika ist nicht nur Bush und konservativ und so. Es gibt da eine große Gegen-Bush-Fraktion und die ist in der letzten Zeit natürlich stark gewachsen. Es sind halt die Rahmenbedingungen, vor allem mit dem Patriot Act, sehr eingeschränkt worden. Zum Beispiel diese Indie Media Center in San Diego, die waren eigentlich ziemlich aktiv und sind sie immer noch, aber die, dadurch, dass jetzt die ganzen E-Mails zum Beispiel kontrolliert werden können, Abhörungen und so weiter, und es ja Piraten-Radiostationen geben in San Diego, die werden dauernd kontrolliert. Also da kommt dann das FBI oder wer auch immer und konfisziert halt dann die gesamte Radioanlage. Und das passiert regelmäßig. Dadurch, dass die Radiostationen in Amerika oder in San Diego FCC reguliert und die Piratenstationen, die kriegen dann keine Frequenzen. Deswegen müssen es dann Piratenradios sein. Und die kämpfen extrem mit Zensur. Es ist sehr komplex, weil das wird dann alles verbunden. Nur ein kleines Beispiel in San Diego war ein Anschlag. Ein Hotel ist abgebrannt in der Nähe vom Strand, wo Seerobben sind. Und zu der gleichen Zeit hat das Indie Media Center einen Animal Rights Aktivist eingeladen. Und jetzt wird denen in die Schuhe geschoben, also der Typ, das angezündet hat und so weiter. Also völlig abstrus, aber es wird alles irgendwie in Verbindung gebracht. Also es ist nicht mehr so leicht, dass man das Verrat sieht. Also die,
differenziert.
Genau. Und eben dieser Patriot Act, der macht das Ganze schon sehr schwierig. Und die Auswirkungen sind halt schon. Also ich glaube, dadurch hat die Regierung von Bush oder rund um Bush auch große Auswirkungen auf die freie Medienszene, weil eben diese ganzen Rechte eingeschränkt sind. Und zum Beispiel ein anderes Gesetz, das glaube ich haben sie jetzt eh wieder widerrufen, aber das ist, dass die Bibliotheken die Bücherlisten von den ganzen Leuten, die hingehen, der Regierung zur Verfügung stellen müssen, damit die wissen, was die Leute lesen. Es ist irgendwie nicht mehr sehr frei.
Also man kann sich nicht mehr sicher sein.
Man kann ja, jedes Telefon kann abgehört werden, jedes E-Mail kann gelesen werden.
Das aktuelle Projekt von Elke Zobel findet sich im Internet.
Ich arbeite momentan an einem Forschungsprojekt, eben in San Diego, während der DIS, so wir haben so das internationale Netzwerk von Girls Sins bearbeitet und momentan bearbeite ich so drei Themen, die halt vermehrt eben aufgetreten sind bei den Girls Sins. Eben Gewalt gegen Frauen, dann Queeren, Transgender und so alternative Ansichten von Mutterschaft und Elternschaft und schaue immer, in welchen Ländern, in welche Scenes und so Inhaltsanalyse mäßig. Und die Webseiten, die ist Girls in Network, das wird gerade umgebaut in einer Datenbank. Und das ist auch mein großes Ziel, dass die jetzt dann bald hoffentlich online sein wird. Und da kann dann jeder oder jede ihr eigenes Scene registrieren, es wird dann archiviert, da kann man einen PDF-File draufladen, Bilder, Covers zum Beispiel. Und da kann dann jeder danach suchen, nach Themen, nach Outdoor-Produzentin, nach Land, nach Sprache und so weiter. Ich glaube, das wird eine Bereicherung, weil momentan die Webseiten sind noch nicht so interaktiv.
Und was läuft in Österreich?
Speziell frauenmäßig passiert es halt hauptsächlich in Wien. Da gibt es ja einige Fiber und so weiter, die in dem Bereich arbeiten. Aber es ist sicher so, dass im Rest von Österreich auch was passiert. Man muss dann nur schauen. Scenes finden ist Recherchearbeit. Also da muss man irgendwen fragen, der irgendwen kennt. Der schreibt dann vielleicht eine E-Mail und dann es ist mehr so nachgraben. Und dann, wenn man irgendwo eins findet, ist es umso spannender.
Das war eine Gegensprechanlage. Wolfgang Meisinger bedankt sich bei Elke Zobel für das Interview. Ciao und Baba, bis zum nächsten Mal.